NDR Info. Themen des Tages.
Heute vor allem mit europäischen Themen, dem Lieferkettengesetz zum Beispiel, das noch einmal verschoben worden ist, oder auch den Untersuchungen der EU-Kommission zu Googles Umgang mit fremden Inhalten fürs eigene KI-Training. Und weiterhin auch Thema der Umgang mit den USA. Wir hören einen Historiker, der meint, die transatlantische Allianz existiere nicht mehr. Welchen Umgang er empfiehlt? In der kommenden halben Stunde hören wir seine Ideen. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es kommt später und schwächer. Das ist die Kurzform zum Lieferkettengesetz der EU. Juli 2029 wird nun erst als Starttermin genannt. Und nachdem es großen Widerstand aus der Wirtschaft gab, wird es auch deutlich weniger Unternehmen betreffen. Kurz noch zur Historie. Beschlossen wurde es schon vor fast 2 Jahren. Und es sollte ja vor allem Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen sanktionierbar machen. Also, dass es eben nicht mehr geht, als zum Beispiel Süßwarenhersteller zu sagen, was beim Kakaoanbau passiert, dafür kann ich nichts. Jean-Marie Magro über die abgeschwächte Version und Reaktionen.
Morten Bötzkow gibt sich an diesem Morgen in Brüssel selbstsicher.
The agreement on the Omnibus One is a major achievement.
Die Einigung auf den Omnibus, das große Gesetzespaket, das Nachhaltigkeitsvorschriften in der EU vereinfachen soll, sei ein Riesenerfolg, sagt der dänische Industrieminister, der bis tief in die Nacht mit Vertretern der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments verhandelt hat.
For too long we have thought that rules and regulations.
Zu lange haben wir geglaubt, dass Regeln und Gesetze, speziell komplizierte grüne Vorschriften, zu mehr grünen Jobs führen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Denn Europa werde in die Zange genommen von hochsubventionierten chinesischen Unternehmen aus dem Osten und durch Amerikas Zölle aus dem Westen. Nun müsse Europa zurückschlagen und das gehe am besten durch Bürokratieabbau für die Wirtschaft, sind sich Bötzkow und der Berichterstatter des Parlaments, Jürgen Warburg, von der Europäischen Volkspartei einig.
This agreement brings historic.
Diese Einigung bringt historische Kosteneinsparungen. Es gibt kein anderes einzelnes Gesetz, das in der Geschichte der Europäischen Union mehr Berichtskosten gesenkt hat als dieses. Die Lieferkettenrichtlinien, über die die verschiedenen europäischen Institutionen schon seit Jahren brüten, sollen Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen in die Pflicht nehmen. Industrie- und Wirtschaftsverbände beschweren sich aber über das sogenannte Bürokratiemonster. Der Arbeitgeberverband BDA begrüßt die Erleichterungen und fordert eine rasche Umsetzung. Der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament, René Repasi, betont zwar auch, Bürokratie für Unternehmen solle gesenkt werden.
Aber inzwischen haben wir ein Endergebnis, mit dem Christdemokraten mit Rechtsextremen zusammen Standards senken wollen.
Das Lieferkettengesetz soll nur für Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und einen weltweiten Jahresumsatz von über 1,5 Milliarden Euro gelten. Das sind wesentlich weniger als einst vorgesehen. Die betroffenen Unternehmen sollen zudem nicht mehr ihre gesamte Lieferkette überwachen müssen, sondern nur dort, wo sie Risiken vermuten. Eine zivilrechtliche Haftung auf EU-Ebene wurde gestrichen. Die Regeln werden um ein weiteres Jahr nach hinten verschoben, auf Juli 2029. Kein guter Tag für Arbeitnehmerrechte, meint die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini.
Ich finde es unerhört, dass der Schutz von Menschenrechten als Bürokratie gebrandmarkt wird und dass ein Gesetz, was noch nicht mal in Kraft ist, dafür verantwortlich gemacht wird, dass die europäische Wirtschaft den Bach runtergeht. Das entbehrt wirklich jeder Fakten.
Was Grüne und Sozialdemokraten vor allem kritisieren, ist, dass die konservative EVP-Fraktion im Europaparlament zusammen mit Rechtsaußenparteien die Position für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten abgestimmt hat. Darunter den Patrioten rund um den französischen Rassemblement National und dem Europa der souveränen Nationen, der Fraktion, der auch die AfD angehört. Der Sozialdemokrat Repasi stellt deshalb die Frage,
ob die Regierungen im Rat dieses Ergebnis akzeptieren, obwohl es im Parlament nur mit denjenigen erreicht werden kann, die Europäische Union eigentlich abschaffen wollen.
Kommende Woche stimmt das EU-Parlament in Straßburg über das Verhandlungsergebnis ab. Dann wird es wohl wieder eine deutliche Mehrheit für Konservative und Rechtsaußen geben.
Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Ist das jetzt also der große Rückschlag für das EU-Lieferkettengesetz? So eng würde es unser Korrespondent in Brüssel, Thomas Spickhofen, nicht sehen, aber auch er bemängelt die Abstimmungsmodalitäten.
Ja, vollkommen richtig. Das Lieferkettengesetz ist aufgeweicht. Es gilt für viel, viel weniger Unternehmen als ursprünglich geplant. Und diese Unternehmen werden bei Verstößen auch nicht so in Haftung genommen wie ursprünglich geplant. Sie müssen auch keine verbindlichen Pläne zum Runterfahren ihrer CO2-Emissionen vorlegen, wie es ursprünglich im Gesetz stand. Alles richtig. Das Gesetz ist, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist, abgeschwächt worden. Aber es ist nicht so, dass nun gar nichts geschieht. Im Gegenteil, die großen Unternehmen müssen schon noch genau hinschauen, woher sie ihr Material bekommen, unter welchen Umständen es produziert wurde, ob Menschenrechte und Umweltstandards beachtet werden. Ja, auch hier wieder abgeschwächt, nämlich erst bei einem konkreten Verdacht, dass da etwas nicht stimmt. Das ist weniger als vorgesehen, aber immer noch deutlich mehr als vorher galt. Da war nämlich eher gar nichts. Und gerade in Deutschland sollte man froh darüber sein, dass es überhaupt eine europäische Regelung gibt. Denn bislang haben nur wenige EU-Mitgliedsländer sowie Deutschland nationale Lieferkettengesetze, Frankreich zum Beispiel und die Niederlande. Bei den meisten anderen aber gelten diese Regeln nicht, von Polen bis Italien. Das heißt, die europäische Konkurrenz dort hat da bislang einen klaren Vorteil. Das europäische Lieferkettengesetz kann hier immerhin für einen gewissen Ausgleich sorgen. So erst herrschen gleiche Bedingungen für alle im Binnenmarkt. Ein schaler Beigeschmack aber bleibt. Das Lieferkettengesetz, so wie es jetzt ist, wird nur mit Hilfe von rechtsaußen bis ganz weit rechtsaußen durchs Europaparlament kommen. Das ist zwar die knallharte politische Realität, dass diese Mehrheit möglich ist, aber die Christdemokraten haben lange gut daran getan, sie nicht für große, wichtige Projekte zu nutzen. Dass sie es jetzt tun, das ist in der Tat ein Tabubruch.
Das war die Meinung heute von Thomas Spickhofen in Brüssel. Und noch ein Thema aus Brüssel betrifft KI, aber nicht etwa den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder die Kennzeichnung zum Beispiel von Bildern, die so erstellt wurden, sondern quasi die Ausbildung, also das Training der Programme selbst. Denn KI wird ja auch immer besser durch Weiterentwicklung. Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google, seine künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Online-Inhalten von Dritten gefüttert zu haben. Deswegen wird eine Untersuchung eingeleitet wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht. Dazu Katrin Schmidt in Brüssel, die ich vor der Sendung gefragt habe, was führt denn jetzt genau die Kommission gegen den Google-Konzern an?
Ja, so einiges. Also die Vorwürfe, die hier heute formuliert wurden, die lesen sich doch recht umfangreich. Die EU-Kommission hat offenbar genügend Hinweise gesammelt. Erstmal, dass Google seine KI-Modelle mit Daten füttert, ohne dafür ausreichend zu bezahlen, beziehungsweise die Urheber dieses Contents irgendwie zu kompensieren. Also zum Beispiel geht es konkret um die Übersicht, die ja seit paar Monaten eigentlich immer ganz oben auftaucht, wenn wir irgendwas in die Google-Suche eingeben. Die ist ja durch KI erstellt, das ist ja auch transparent und basiert eben auf Infos aus Webseiten, zum Beispiel Wikipedia, das ist frei, aber eben auch Nachrichtenseiten, Verlagsseiten, vieles mehr. Und wir bekommen das so präsentiert im Stil eines Chatbots, eines Gesprächs, so eine Frage-Antwort-Spiel. So, und Google, das wirft die Kommission im Konzern vor, entschädigt eben die Urheber, die Rechteinhaber nicht ausreichend für die Nutzung dieser Inhalte und auch ganz wichtig, gibt ihnen auch nicht die Möglichkeit zu widersprechen. Also zu sagen, ich möchte aber nicht, dass all das, was ich hier geschrieben habe, für KI-Training genutzt wird, ohne dass man vielleicht sonst gar nicht mehr vorkommt bei Google.
Und das ist also vor allem auch ein Problem, höre ich raus, weil es um Geld geht, Entschädigung.
Ja, es ist ein Problem, weil es um Geld geht, aber es ist eben auch so in Europa, auch nach den jüngsten KI-Gesetzen, ist es dann schon so, dass Urheberrecht geschützt wird zu gewissem Maße. Das heißt, viele Inhalte im Netz kann Google natürlich in die KI-Modelle einspeisen, aber auch einfach nicht nach dem Prinzip alles rein, total egal sozusagen. Denn gerade auf Verlagsinhalte gibt es wirklich Urheberrechte, die müssen zumindest gecheckt werden. Also zumindest müssen die Nutzer gefragt werden, will ich das nicht. Und da schließt sich aus Sicht der Kommission ein zweites Problem an. Google beherrscht ja, wie wir alle eigentlich alltäglich wissen und ja auch selber benutzen, diesen Markt der Internetsuche. Marktanteil über 90% in Europa, heißt mindestens 9 von 10 Suchen werden ja über Google durchgeführt. Und deshalb sagt die EU-Kommission, darauf sind Online-Publisher, also so ganz im Allgemeinen, irgendwie auch angewiesen. Und wenn Google ihnen keine Wahl lässt, dann stehen sie dumm da, weil sie im Prinzip nicht darauf verzichten können, eben auf Google vorzukommen. Und das hat noch eine weitere Kette, nämlich es benachteiligt dann diese Marktdominanz, die so ausgenutzt wird, unrechtmäßig ausgenutzt wird, benachteiligt dann auch kleinere konkurrierende Entwickler von KI-Modellen.
Jetzt hast du gerade schon diesen einen Fall geschildert, den wir alle kennen bei einer Google-Suche oben, aber auf YouTube, also dem Format, wo es eigentlich um Videos hauptsächlich geht, sieht die EU-Kommission ja auch mögliche Verstöße. Warum dort?
Ja, also YouTube gehört ja auch zum Google-Konzern und hier geht man bei der EU-Kommission in Brüssel davon aus, dass Videos, die hier hochgeladen werden, auch im ganz großen Stil einfach zum Training der KI-Modelle genutzt werden, ohne dass die Creator, wie es bei YouTube immer so schön heißt, also die Ersteller dieses Videos, eine Wahl hätten. Also auch sie werden nicht gefragt, ist das in Ordnung, und man muss das zumindest selbst wählen können, ob man wirklich zu unterschiedlichsten Zwecken das ganze Material freigibt und darunter eben auch zum Zweck, diese KI-Modelle zu trainieren. Also das verstößt dann ebenfalls gegen Wettbewerbsrecht. So ist zumindest der Verdacht, müssen wir an der Stelle auch nochmal sagen. Das wird jetzt weiter genau ermittelt. Und sollte das wirklich sich so bewahrheiten, drohen Google da hohe Strafen in Europa.
Und die hat es ja in einem anderen Fall durchaus schon mal gegeben. Da ist man nicht zimperlich, da kassiert man auch mal ab. Könnte das dann nicht aber auch nach hinten losgehen? Also ja, auf der einen Seite das Urheberrecht, auf der anderen Seite, du hast es schon gesagt, man ist ja auch angewiesen dann auf Google. Also sind quasi die Content-Hersteller nicht tatsächlich so oder so eigentlich immer auf Google angewiesen?
Also sie sind auf Google angewiesen und dennoch muss man aber auch sagen, Google, und das betrifft eigentlich auch alle Big-Tech-Konzerne, gegen viele weitere laufen ja auch Verfahren, also Meta und jetzt X gab es jetzt gerade letzte Woche eine Strafe, die sind auch insofern auf EU-Nutzer angewiesen, als dass Europa, der größte Binnenmarkt der Welt, hören wir immer wieder, natürlich auch sehr, sehr attraktiv ist. Die Nutzer dort sind zahlreich und vor allem die Werbekunden sind zahlungskräftig und zahlreich, also es ist schon ein bisschen ein Geben und Nehmen und man sieht jetzt gerade in diesen Wochen sehr, sehr deutlich, dass die EU-Kommission wirklich ernst macht mit diesen Digitalregeln. Zwischenzeitlich hatten ja manche daran auch so ein bisschen Zweifel, weil natürlich auch gerade von der US-Regierung ja alles mit allem vermischt wird und man hat ja sehr scharf geschossen und tut es ja auch weiterhin gegen die Digitalregeln und spricht immer wieder von Zensur, obwohl das jetzt damit gar nicht so viel zu tun hat. Aber dennoch, es wird quasi ernst gemacht und ein Verfahren nach dem anderen ja auch wirklich aufgelegt. Und gerade Google hat das schon zu spüren bekommen. Also du hast das angedeutet, ne? Das ist im September, gab es eine Strafe von 3 Milliarden Euro, weil der Konzern seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt hat. Da ging es um den Online-Werbemarkt in Europa.
Soweit Informationen von unserer Korrespondentin Katrin Schmidt. Das Verhältnis zwischen den USA und Europa hat sich massiv verändert, seit Donald Trump zum zweiten Mal ins Weiße Haus eingezogen ist. Noch ist das kein ganzes Jahr her und immer noch fast täglich überraschen News aus Washington oder sorgen für einen Aufschrei. Mal sind die Themen größer, mal kleiner, manche sind von kurzer Halbwertszeit, andere krempeln Systeme um. Und zu letzterem gehört auch die neue Sicherheitsdoktrin, deren Grundlage auf jeden Fall spalten wird. Dazu hören wir gleich einen Historiker. Den deutschen Kanzler Friedrich Merz hat dieses Papier nach eigener Aussage nicht überrascht, sondern war erwartbar. Und dennoch hält er den amerikanischen Weg für falsch. Zunächst dazu aus Berlin, Nicole Markwald.
Bundeskanzler Merz zeigt sich nicht überrascht von der neuen US-Sicherheitsstrategie. Aus seiner Sicht entspricht sie ungefähr dem, was der US-Vizepräsident J.D. Vance im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat.
Diese Rede hat allerdings auch bei mir etwas ausgelöst und das können Sie heute in unseren Verteidigungsausgaben sehen.
Der Bundeskanzler sieht keine Notwendigkeit, dass die Amerikaner die Demokratie in Europa retten müssten. Wenn sie zu retten wäre, würde man das schon alleine hinbekommen. Merz führte weiter aus, dass in der Sicherheitsstrategie die America First Agenda, also eine Amerika-Zuerst-Politik, besonders stark zum Ausdruck komme. Seine Botschaft an die amerikanischen Partner: America First sei in Ordnung, aber America Alone, ein alleiniger Fokus auf Amerika, könne auch nicht im Interesse der USA sein.
Ihr braucht auf der Welt auch Partner. Und einer der Partner kann Europa sein. Und wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner.
Die nationale Sicherheitsstrategie ist ein zentrales Dokument, in dem die USA ihre außen- und sicherheitspolitischen Leitlinien festlegen. In dem aktualisierten Papier beklagen die USA unter anderem einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa. Über Migration heißt es, der angebliche wirtschaftliche Niedergang Europas werde von der Gefahr einer zivilisatorischen Auslöschung überlagert.
Ja, und über dieses Thema habe ich auch mit dem Historiker Manfred Berg gesprochen, Professor an der Universität Heidelberg. Er hat sich viel mit der Polarisierung der US-Politik, aber auch der Gesellschaft befasst. Das sind ja schon große Worte. Verlust der Meinungsfreiheit in Europa. Der wirtschaftliche Untergang werde von zivilisatorischer Auslöschung überlagert. Dabei sind doch die USA ebenfalls ein Einwanderungsland. Und aus unserer Sicht wird gerade dort die Demokratie massiv eingeschränkt. Haben wir dieselben Begrifflichkeiten?
Ganz offensichtlich nicht. Und natürlich muss es aus europäischer und deutscher Sicht wie blanker Hohn klingen, dass wir uns ausgerechnet von den Repräsentanten einer politischen Bewegung, die versucht hat, das Resultat einer freien und fairen Wahl durch einen Putsch zu kippen, über Demokratie belehren zu lassen. Das ist schon sehr, sehr starker Tobak. Ich lese die Passagen über Europa in dieser National Security Strategy als ein Konglomerat aus Herablassung, Verachtung und dem Versuch, Europa zu spalten.
Das ist ja auch die erklärte Aussage, wissen wir jetzt, seit dem Wochenende Europa also abgeschrieben. Jetzt muss man ja nicht unbedingt dickster Freund oder engster Partner sein, aber sind die USA und die EU jetzt nach diesem Papier Ihrer Meinung nach Gegner?
Also aus Sicht der amerikanischen Administration ganz offenkundig, denn die EU wird ausschließlich mit negativen Vorzeichen versehen. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Trump die EU hasst, dass er das, was er in dieser Strategie schreibt, läuft darauf hinaus, dass die EU am liebsten aufgelöst werden soll. Trump hat es gerne mit Nationalstaaten zu tun. Das ist ja auch, wird in diesem Papier auch eindeutig so gesagt. Nationalstaaten, die er gegeneinander ausspielen kann. Ich denke, wir müssen einfach endlich zur Kenntnis nehmen, dass es die transatlantische Allianz, so wie wir sie seit dem frühen Kalten Krieg kennen, heute nicht mehr gibt und dass die im Wesentlichen auch von den USA ja geschaffene liberale Weltordnung nicht mehr existiert.
Aber, und das hören wir auch, die USA sind durchaus gespalten. Wo sind denn die Befürworter der transatlantischen Allianz, der NATO oder auch der Zusammenarbeit, die ja durchaus auch Stärke und Macht für die USA sichert? Gibt es die gar nicht mehr?
Die gibt es sehr wohl. Das ist das sogenannte außenpolitische Establishment der USA. Es ist sicher auch das Militär oder große Teile des Militärs, das natürlich weiß, wie wichtig die NATO, die transatlantische Allianz für die amerikanische Weltmachtstellung ist. Nur dringen die Leute im Augenblick nicht durch. Generell müssen wir aber sagen, dass sich die Fixierung der Amerikaner auf Europa, die außenpolitische Fixierung auf Europa und die privilegierte Position, die Europa eingenommen hat, stets in den vergangenen 70 Jahren, dass sich das schon vor Trump auch verändert hat. Schon Obama sprach ja von Schwenk nach Asien. Wir müssen wirklich in der Tat, das transatlantische Zeitalter, wie wir es kennen, ist Geschichte. Das müssen wir akzeptieren.
Aber vielleicht ja doch noch zumindest Reste davon retten. Oder kann man aus EU-Sicht als Europäer denn noch etwas ändern? Oder ist das wie bei Ehen? Wenn einer nicht mehr will, dann hat der andere auch keine Chance mehr, etwas zu retten.
Naja, wir wollen ja hoffen, dass Donald Trump nicht ewig Präsident bleibt und dass es eine Zukunft der transatlantischen Beziehungen nach Trump und MAGA gibt. Wovor ich allerdings warne, ist die naive Hoffnung, wenn Trump nicht mehr auf der politischen Bühne ist, dann werde alles wieder gut, der Spuk ist vorbei. Das wird nicht passieren. Die USA und Europa haben nur noch eine schrumpfende Schnittmenge an gemeinsamen Interessen und vor allem müssen die Europäer endlich begreifen, dass sie für ihre eigene Sicherheit Verantwortung übernehmen müssen, denn es war immer unrealistisch zu glauben, Amerika werde auf unabsehbare Zeit die Verteidigung Europas übernehmen. Da hat Trump ja durchaus ein Punkt, und das ist etwas, das in weiten Kreisen der amerikanischen Politik auch so gesehen wurde und wird.
Kanzler Merz meinte ja auch, die Demokratie in Europa, die würden wir notfalls auch allein verteidigt kriegen. America first fände er noch okay, aber America alone ginge nicht. Und er hat ins Spiel gebracht, wenn es schon nicht die ganze EU sei, dann doch zumindest noch eine engere Zusammenarbeit mit Deutschland. Sehen Sie das auch so oder ja, braucht man zu viel Kraft, um diese Wege aufrechtzuerhalten, sollten wir uns auch andere Partner suchen?
Also solange Donald Trump in Washington den Kurs der amerikanischen Außenpolitik bestimmt, wird es keine privilegierte Position Deutschlands geben. Ich glaube, jedem sollte inzwischen klar sein, dass Donald Trump Deutschland bestenfalls als Rivalen und als Trittbrettfahrer sieht. Das einzige Mal, in dem Deutschland, wenn ich das richtig gesehen habe, in diesem Papier überhaupt erwähnt wird, ist, als es vor einer zu großen Abhängigkeit von China warnt. Also der Einfluss Deutschlands ist hier sicher begrenzt und wir sollten in Europa, ich glaube, das weiß auch die Bundesregierung, uns eben auch nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern im Rahmen der NATO und auch natürlich im Rahmen der Europäischen Union möglichst Einigkeit gegenüber den USA herstellen. Und wir haben militärisch nicht sehr viel zu bieten im Augenblick, das ist nur allzu bekannt, aber das ökonomische Gewicht, das ja der Europas, das ja auch anerkannt wird in diesem Strategiepapier, das müssen wir klug einsetzen.
Sagt Manfred Berg, er ist Historiker und Professor an der Universität in Heidelberg. Die US-Sicherheitsstrategie ist übrigens auch Thema bei Streitkräfte und Strategien. Heute ab 18.05 Uhr hier bei NDR Info oder jederzeit in der ARD Audiothek. Ja, und die Zeiten ändern sich. Das hat heute auch der militärische Abschirmdienst bestätigt. Der MAD warnt vor einer drastisch verschärften Bedrohungslage für die Bundeswehr, die vor allem von Russland ausgehe. Die Spionageabwehr verzeichne einen Höchststand an verdächtigen Vorfällen seit Jahren, heißt es im Jahresbericht. Michael Götschenberg hat Zahlen und konkrete Beispiele.
Insbesondere die Spionageabwehr des militärischen Abschirmdienstes der Bundeswehr hatte im vergangenen Jahr so viel zu tun wie seit Jahren nicht mehr. Die Bedrohung durch Spionage und Sabotage sei so präsent wie nie, betont die Präsidentin des MAD, Martina Rosenberg. Ausländische Nachrichtendienste nutzten alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, um an Informationen zu kommen, Einfluss auszuüben und Desinformation zu betreiben. Dabei geht es insbesondere um chinesische und russische Nachrichtendienste. Vor allem die russischen Dienste stünden unter einem hohen Erfolgsdruck und hätten erhebliches Interesse an Informationen, etwa über Reichweiten und Wirkweisen von Waffensystemen der Bundeswehr, ihre Stationierung sowie Ortung auf dem Gefechtsfeld. Spionage müsse als Vorbereitungshandlung für eine mögliche militärische Auseinandersetzung gesehen werden, erklärt die MAD-Chefin. Auch in puncto Extremismus wurden neue Höchststände verzeichnet. Im Bereich Rechtsextremismus wurden über 400 neue Fälle bearbeitet, was einen Anstieg um ein Drittel bedeutet. Die Zahl der Personen, die im Jahre 2024 tatsächlich als Rechtsextremisten bewertet wurden, lag bei 11.
Dienstagmittag ist eher nicht die Zeit für ein Hochrisiko-Fußballspiel mit tausenden Zuschauern, aber heute wurde der Umgang dafür geübt und zwar in Kiel. 600 Beamte waren im Einsatz und das Szenario ganz realistisch. Bengalos schon am Hauptbahnhof, erste Fanstreitigkeiten auf dem Weg zum Holsteinstadion und Angriffe auf den Bus der Auswärtsfans. Peter Vorbeck war als Reporter für uns mit dabei.
Polizeisirenen waren von heute Morgen bis zum Nachmittag immer wieder zu hören in Kiel. Im gesamten Stadtgebiet kam es wegen der Übung wiederholt zu kurzen Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Mehr als 600 Einsatzkräfte vom Bundes- und Landespolizei waren an der Übung beteiligt, 200 in Uniform, die übrigen spielten die Fußballfans. Das Szenario, die Auswärtsfans kamen am Morgen am Hauptbahnhof an und trafen dort auf Anhänger des gegnerischen Teams. Die Polizei griff ein, um die Situation zu beruhigen. Außerdem wurde ein Angriff auf einen Shuttlebus der Auswärtsfans simuliert und auch am Holsteinstadion wurde ein Einsatz geübt. An der Tankstelle neben dem Stadion trafen diesmal Fans nach Ende des angeblichen Spiels aufeinander. André Fischer von der Bundespolizeiinspektion Kiel.
Das kann an jedem Ort, zu jeder Zeit in Deutschland vorkommen, dass die rivalisierenden Fans aufeinandertreffen. Es passiert ja auch, dass unterwegs sogar Fans, die gar nicht gegeneinander spielen, aufeinandertreffen und sofort aufeinander losgehen. Und da muss die Polizei besonnen und schnell handeln.
Nach Angaben der Beamten sollte bei der Übung vor allem die Zusammenarbeit verschiedener Kräfte geübt werden. Außerdem wurden Führungskräfte geschult und es sollte auch geguckt werden, wo man durch Synergieeffekte Kräfte schonen kann. Die Kieler Polizeisprecherin Stefanie Lage sagte direkt nach Abschluss der Übung, das Ganze sei sehr wichtig für die Beamten gewesen.
Es ist natürlich heute sehr geballt und sehr, sag mal, überspitzt dargestellt worden, aber diese Situation, einzelne Situationen gibt es immer wieder, auch bei Fußballspielen, auch hier in Kiel. Wir haben das natürlich heute sehr geballt dargestellt, aber das ist auch gewollt so, damit wir da eben auch in die Routine kommen. Unsere Einsatzkräfte sollen natürlich, wenn sie mal in solche Situationen kommen, eben auch routiniert wissen, wie sie handeln sollen.
Für eine Bilanz sei es aber noch zu früh, erklärte Stefanie Lage weiter. Die einzelnen Einsatzabschnitte sollen in der Nachbereitung erstmal ihren Kommentar dazu abgeben, wie es gelaufen ist.
In Kiel hat die Polizei einen Großeinsatz geübt, soweit Peter Vorbeck, und das waren die Themen des Tages. NDR.